Einer der großen Herausforderungen, sowohl bei der evangelischen Kirche wie dann auch bei der Seniorenfreizeit, war das Thema die Liebe Gottes. Und die Seniorenfreizeit, die hatte mir jetzt noch das Thema geben, kraftvoll lieben. Die hatten kraftvoll Glauben, da konnte man natürlich sie richtig anspitzen und so. Und dann kraftvoll dienen war auch gut, kraftvoll beten. Klar, die Gemeinde betet immer zu wenig, aber wo ich dran geknabbert habe, war bei dieser Überschrift kraftvoll lieben. Weil wenn ich als Christ das nicht weiß, was kraftvoll lieben eigentlich bedeutet, dann habe ich im Prinzip alles vergessen, was irgendwo wichtig ist. Der Herr Jesus wird ja eines Tages durch einen Schriftgelehrten gefragt, sag mal, Herr Jesus, was ist das höchste Gebot, das man haben kann? Und Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Und das andere ist dies gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein anderes Gebot größer als dieses. Ach, habe ich gedacht. Das ist ja schon so ein Ding. Und dann ist mir natürlich sofort eingefallen, Korinther 13. Wer kennt Korinther 13? Nicht? Das ist doch ganz klar. Ja, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Damit sind alle Gemeindeprobleme beiseite gefegt. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, damit sind alle Ehekrisen gelöst. Sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, da werden Freundschaften wiedergeboren, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe hört niemals auf. Wow! Merkt ihr das? Und dann noch die nächste Steigerung. Wir werden an der Liebe erkannt werden. Ey, die erkennen mich immer nur an meiner großen Klappe. Aber erkennen die mich auch an der Liebe? Das ist ja die große Frage. Versteht ihr? Wenn die über Paul reden, reden die dann, ach, was Paul macht, was Paul tut, wie groß die Klappe ist oder so? Oder wissen sie davon, wie er liebt? Wenn das über dich gesagt wird, dann kommst du dahin, kraftvoll lieben, nicht? Und wir könnten jetzt weiter durchgehen durch die Sache und könnten drüber nachdenken, wie das ist. Aber ich möchte mit euch einmal erst kurz nochmal so ein Defizit angucken. Was ist mit Liebe, wenn sie fehlt, was das ausmacht. Ich habe vor Jahren mal ausgegraben und ich habe das, glaube ich, schon mal gezeigt. Man kann das an Kindern am besten klar machen. Und vielleicht könnt ihr zu Hause dann mit euren Kindern oder Kindeskindern mal Strichzeichnungen machen. Die obere Reihe, die hier verzeichnet ist, das sind typische Zeichnungen von Vorstuhlkindern aus Nichtraucherfamilien mit einem täglichen maximalen TV-Konsum von 60 Minuten. Also solche Bilder als Opa und Oma, die lässt du gerne für dich malen. Stimmt's? Darunter haben wir die Zeichnung von einer Nichtraucherfamilie mit Kindern, die einen täglichen TV-Konsum von 3 Stunden aufweisen. Das ist schon ein großer Unterschied, stimmt's? Das Ganze wird noch interessanter, wenn dann noch eine Raucherfamilie dazukommt, wo die Kinder zwangsläufig mitrauchen müssen. Bei 20 Zigaretten täglich, die im Haus geraucht werden, sehen die Bilder der Kinder, die im gleichen Alter sind, so aus. Und wenn dann noch vielleicht ein Missbrauch in der Familie gewesen ist, eine Misshandlung in irgendeiner Form, dann sehen die Kinderzeichnungen so aus. Und alle diese Dinge, die da sind, deuten eigentlich nur auf einen dramatischen Liebesmangel hin. Jeder möchte Liebe haben, jeder möchte diese Liebe verinnerlichen, möchte die weitergeben. Und ich frage mich auch manchmal bei uns, ob wir nicht alle liebesgeschädigt irgendwo ein Stück weit sind. Deswegen haben wir so viele Verhaltensstörungen. Ich habe eine sehr interessante Sache mir aufgenommen vor Weihnachten von Ingo Kahle, so Inforadio, wo ein Psychologen eine Dreiviertelstunde lang mit Frage und Antwort belatscht über die menschliche Psyche. Und er sagt, die menschliche Psyche ist in unserer Zeit mächtig krank. Und er macht das so an einem Beispiel klar. Du gehst auf den Weihnachtsmarkt und willst 2-3 Minuten das Ganze genießen und hast dir vorgenommen, dass du das eine oder andere Weihnachtsgeschenk kaufen willst. Und nach 10 Minuten auf dem Weihnachtsmarkt ist deine Psyche so überlagert von Eindrücken, die da sind, dass du das Wichtigste vergisst einzukaufen und gestresst nach Hause kommst oder hast so viel Glühwein getrunken, um das Ganze zu kompensieren. Und er sagt, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir permanent unsere Psyche überlasten. Und eigentlich sehnt sich unsere Seele, unsere Psyche danach, irgendwo zur Ruhe zu kommen. Geliebt zu werden, im ganz weiten Hintergrund. Und für mich ist die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann man kraftvoll leben, lieben? Wie macht man das? Gerade dann, wenn ich auf dem Trockenen sitze. Wenn ich sage, ich habe ein riesen Liebesvakuum, weil zu Hause Stress ist, weil ich diese Schwierigkeit auf Arbeit habe oder weil meine Zukunftsängste mich erreichen oder weil ich einfach nur gestresst bin vom U-Bahn-Fahren in Berlin. Die Frage ist, wenn ich dann auf dem Trockenen sitze, wie kann ich da hinkommen? Wenn die Bibel doch sagt, ich soll Gott lieben von ganzem Herzen, dann wird die nicht sagen, nur üb mal, nur üb mal, nur üb mal. Sondern sie wird mir eine Lösung geben. Und diese Lösung möchte ich in 4 Punkten mit euch andenken. Und hoffe, dass wenigstens der ein oder andere Punkt bei uns hängen bleibt. Weil der erste Punkt, der hängt mit paradiesischen Fragen zusammen. Weil wir brauchen eine Offenbarung über uns, dass uns Gott lieb hat. Die meisten von uns kennen die Geschichte von Adam und Eva, Adam, der Mensch, die große Krisensituation. Eva lässt sich von der Schlange überreden, von dem einen Baum die Frucht zu essen. Adam steht daneben, guckt sich die Sache an, isst mit. Und dann verstecken sie sich vor Gott. Und hier, das wäre eigentlich eine Predigt für sich. Hier könnte ich jetzt anfangen, mit euch über Dinge nachzudenken, wie Gott auf einmal anfängt und ruft, Adam, 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 wo bist du? Die Suchaktion Gottes ist eine der zentralsten Dinge in der Bibel, direkt am Anfang steht. Gott sieht uns, gestresste Leute, er sieht uns irgendwo im Alltag verloren gegangen, am Limit laufen, kurz vorm Burnout oder vielleicht schon drin. Wir haben schon abgeschaltet, wir sind lethargisch geworden oder mit Ängsten gefüllt. Wie wird es morgen werden, wenn dann irgendwo mal einer eine Bombe zündet oder was auch immer? Und dann kommt Gott und ruft Adam, er ruft deinen Namen, wo bist du? Gott sucht dich. Wir haben einen Gott, der anfängt, uns zu suchen. Wenn ich wissen will, wie Liebe entsteht, dann muss ich anfangen zu wissen und zu verstehen, da ist ein Gott, der mich sucht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr wisst ja, ich habe 3 Kinder großgezogen, nicht? Der Älteste feiert jetzt in England seinen 40. Geburtstag, deswegen ist meine Frau nicht da. Dieser alte Sack schon. Ich sage, jetzt ist er schon 40, weil das Schlimme ist ja, wenn du seinen Geburtstag mitfeierst, dann wird dir bewusst, wie alt du bist, weißt du. Das ist vielleicht das Erschreckende schlechthin, ja. Aber als die noch so ein halber laufender Meter waren, du gehst mit denen in so eine Mall, in so eine Shopping-Area, ja. Ihr wisst, was eine Mall ist, wa? Das ist kein Maulwurf, so der mault sich mal durch, sondern das ist was, wo du dich durchkämpfen musst. So, und auf einmal, du bist gerade dabei. Deine Frau überredet dich, wirklich am Schaufenster mal stehen zu bleiben. Ich meine jetzt nicht vor der Technikabteilung, sondern da, wo Klamotten drin sind. Ich stehe daneben und sage, guck mal da, wir unterhalten uns über Preisschild und auf einmal ist der Junior verschwunden. Ach, sagst du, der ist alt genug. Wir haben ja ein Namensschild in sein Hemd geheftet. Der wird schon irgendwie von der Polizei aufgegriffen werden und kommt wieder zurück. Komm, wir gehen mal in die Cafeteria, trinken mal ein Käffchen. Wir gucken mal. Wer das macht, der weiß nicht, was Liebe ist. Spätestens dann ist dein Puls auf 200. Und spätestens dann hast du den Vorwurf zu deiner Frau, warum hast du nicht auf ihn Acht gegeben? Ja, die ist natürlich schuld, ist klar. Die hätten ja an der Hand halten können. Warum musste die vor dem Klamottengeschäft auch stehen bleiben? Technik wäre viel interessanter gewesen, da wäre der Junior wenigstens stehen geblieben. Versteht ihr? Spätestens dann weißt du, was es ist, wenn du wirklich liebst und anfängst, zu dem zu suchen, den du wirklich liebst, der verloren gegangen ist. Das ist der Schrei am Anfang der Bibel, wenn es da heißt, Adam, wo bist du? Das ist der Schrei, den Gott losschickt, wenn er dich sucht. Wenn du diese Offenbarung nicht hattest oder heute bekommen willst, das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Sonst wirst du nie anfangen, Gott zu lieben, wenn du das nicht verstanden hast, dass sich Gott sucht. Und er sucht dich auch dann, wenn du gerade Mist gebaut hast. Ich war dankbar, wie ihr vorhin gebetet habt, auch dann, wenn ich versagt habe. Ehrlich, ich stehe hier als einer, der Wiederholungstäter ist. Ich bemühe mich, ein anständiger Pastor zu sein, aber wenn ihr mich einen Tag über immer sehen würdet, manchmal kann ich ganz schön aus der Haut fahren, insbesondere wenn ich gestresst bin. Und dabei sollte ich doch entspannt aussehen, glücklich und zufrieden, voller Liebe, damit meine Umgebung mich an Liebe erkennt. Aber ich bin anders gestrickt. Und dann versage ich. Und manchmal habe ich abends überhaupt keine Lust, weil ich zum Wiederholungstäter geworden bin, nochmal zu sagen, Herr Jesus, vergib mir. Dann brauche ich diese Botschaft wieder, dass Gott mich sucht, dass er sagt, Adam, wo bist du? Setz deinen Namen ein, damit du verstehst, wie Gott dich liebt. Du bist in der Mall der Welt verloren gegangen, aber er fängt an, dich zu suchen. Er ruft dich mit Namen und du gehörst ihm. Wenn du das nicht verstanden hast, wirst du immer gestresst sein. Du wirst nie dahin kommen, wirklich das Liebesgebot Gottes auch nur annähernd zu erfüllen, aber es braucht die Offenbarung von Gott. Und das Einzige, was Adam machen musste, war zu sagen, hier bin ich. Wenn wir das verstehen würden, dieses heilige Gebet, und du bist mitten im Alltag, springen wir nochmal rein, du bist im Alltag verloren gegangen, du bist gestresst, es ist irgendwas Schlimmes auf dich zugekommen, du hast eine komische Prognose gekriegt oder was auch immer und du bist ganz verzweifelt, dass du dann die Stimme hörst, Paul, wo bist du? Dass du vielleicht nur das einzige Gebet formulieren kannst, hier bin ich. Wenn der Junior dann auf einmal hinter dir steht und sagt, Papa, hier bin ich, dann bist du sofort entspannt. Der Junior entspannt, der dich gesucht hat. Und du bist entspannt, weil du ihn gesucht hast. Adam, wo bist du? Ich glaube, wir brauchen in unserer Christenheit ganz neu diese Botschaft, dass wir einen Gott haben, der uns sucht. Weil wenn nicht, dann verlieren wir vielleicht die erste Liebe. Ihr kennt den Epheserbrief, die Epheser-Botschaft an die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung 2. Da sagt der Engel dem Gemeindechef oder dem Propheten oder dem Leiter der Gemeinde, ich sehe deine Werke, ich sehe, was du tust und so weiter, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe, die hat nichts damit zu tun, dass immer nur Honeymoon ist. Erste Liebe hat man verloren, wenn man vielleicht sich in jemand anderes verliebt hat. Vielleicht in Geld, in Macht, in Umgebung, in Reichtum. Vielleicht, weil man enttäuscht war, weil man nicht gehört hat, dass Gott einen sucht oder im Leistungsdenken. Und das führt mich dann zum zweiten Teil, wo ich eine Offenbarung brauche, die Offenbarung, geliebt zu werden ohne Gegenleistung. Ihr wisst, wie oft ich das hier predige. Gott liebt dich auch ohne Gegenleistung. Wenn ich das kapieren würde. Ich gebe euch ein Beispiel. Junior feiert seinen 40. in England. Ich war zu meinem 60. in England. Die Familie hatte sich versammelt, hatte einige Freunde eingeladen, auch aus England. Die waren dann da, die kamen als Überraschungsgäste. Wir hatten gut gegessen, sitzen zusammen. Wir haben echte Gemeinschaft. Und dann kommt meine Tochter, die Ältere, auf die Idee und sagt, Papa, jetzt segnen wir dich mal. Das war ein Ding. Setz dich mal hier hin. Ich setze mich dahin, zack, 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 all die Hände auf meinem Rücken. Ich sage, nee, das muss jetzt nicht sein. Ich war unfähig, die Segnung wirklich anzunehmen. Und während sie dann anfingen zu beten, habe ich immer noch einen Brandbeschleuniger reingetan. Ich habe noch kräftig in Zungen mitgebetet, bis ich mich sagen hörte, wenn manche Leute nach vorne kommen und du betest für sie, sie sind eigentlich unfähig zu empfangen, weil sie immer noch meinen, sie müssten noch mitbeten. Du hast doch schon mit den Füßen abgestimmt, wenn du nach vorne gekommen bist, dass du einen Segen haben willst. Warum musst du denn noch einen Brandbeschleuniger ins Feuer gießen? Dann fang doch mal wirklich an zu empfangen. Und ich stelle fest, wir haben unendliche Schwierigkeiten, wirklich die Zuneigung Gottes zu empfangen. Ich denke, 90% aller Gebete werden hier vorne nicht sofort erhört, weil wir unfähig sind, die Güte Gottes, die Berührung Gottes zu empfangen. Wie der Toronto-Segen damals losging und die Leute reihenweise umgefallen sind, haben mich Leute immer gefragt, weswegen fallen die um? Ich glaube, die fallen deswegen um, damit die dramatisch lernen müssen, dass man bei Gott keine Leistung hat, sondern gesegnet wird, ohne dass man was dazu tut. Und hier bekenne ich vor euch, ich bin unfähig. Ich bin so unfähig, weil ich immer nur meine, wenn ich gut gewesen bin, dann kriege ich auch eine gute Note bei Gott. Vergiss es. Du kannst gar nicht so gut sein, dass du alles bei Gott gut machen kannst. Wie willst du denn gut machen, dass der dir heute so einen Tag schenkt? Da musst du ganz schön eine Leistungswichse abziehen, um dahin zu kommen. Unverdient. Ehrlich, der hat heute Morgen die Sonne angeknipst, ich werde wach. Ich denke, oh, ich habe meiner Frau versprochen, ich muss einige Blumen sprengen. Ich meine jetzt nicht in die Luft, sondern Wasser drauf. Ja? Versteht ihr? Ich bin also um 7 barfuß im Schlafanzug. Ich denke, mich sieht sowieso keiner raus auf die Wiese. Und dann stehe ich im Tau. Ich denke, wow, ich brauche nicht gießen, hat Gott schon gemacht. Versteht ihr? Wie sind wir beschenkt? Hast du es verdient, dass du in Deutschland groß geworden bist und nicht in der Sahelzone? Hast du verdient, dass du ein Elternhaus hattest, wo du jeden Tag was zu essen kriegtest? Hast du verdient, dass du lesen und schreiben konntest, gelernt hast? Hast du es verdient, dass du eine Brille tragen darfst? Hast du verdient, dass du hier anständig gekleidet bist? Mit was hast du es verdient? Du sagst, ich habe Leistung gebracht, aber ehrlich, du hättest auch in Syrien groß werden können. Was wäre das, wenn die dir das Haus unter dem Hintern weggeschossen hätten in der Nacht? Mit was hast du das verdient? Mit nichts. Mit nichts. Das sind Geschenke Gottes. Dass du hier noch reingehen kannst, dass du noch so dein Mercedes haben kannst. Unverdient. Verstehst du? Wir vergessen das oft, wie gut Gott ist. Und wir bekommen es geschenkt ohne eine Gegenleistung. Ich habe den Bibelvers hier rausgeschrieben aus Jesaja 65, 1-3. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinem eigenen Gedanken wandelte, auf einem Wege, der nicht gut ist, nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Ich brauche die Offenbarung wieder, dass ich es zulassen muss, dass er mich segnet. Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eine Offenbarung der Berührung. Das lebendige Wort berühren, habe ich drunter geschrieben. Eine der bewegendsten biblischen Geschichten ist die Geschichte mit der blutflüssigen Frau, wie das in Lukas Evangelium beschrieben ist. Die Frau, die ihre Periode nicht los wurde, ihr ganzes Vermögen aufgegeben hatte zu Ärzten und das Ganze hat nicht funktioniert. Und dann kommt Jairus und sagt, hey, meine Tochter ist krank, die Mengen drängen und die Frau wollte eigentlich Heilung haben und kam nicht hin. Und ihr kennt das, wie sie sich an Jesus randrängt. Und Luther hat übersetzt, den Saum des Gewandes angefasst hat, aber sie hat die Quasten des Gewandes angefasst, die für das Wort Gottes stehen, für das Gesetz Gottes. Und Jesus sagt, ich habe gespürt, wie Kraft davon ausgegangen ist. In Gottes Wort ist eine unendliche Kraft. Und ich glaube, wir brauchen wieder die Offenbarung, dass wir das anfassen dürfen. Ich habe die Geschichte gehört, wie ein Rabbi und ein Professor, ein Theologieprofessor zusammen im Restaurant sitzen. Und der Professor fragt, der Rabbi fragt den Professor, du vom Neuen Testament her, im Alten Testament gibt es einen Bibelvers aus Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Sag mal, gibt es dafür eine Steigerung in deinem Testament? Dann hat der Professor überlegt und gesagt, nein. Die Steigerung ist nur, da ist ein Mann, den kannst du anfassen, der heißt Jesus Christus. Da ist die Barmherzigkeit und die Güte und die Freundlichkeit Gottes zugekommen. Da ist Psalm 103 anfassbar geworden. Er war unter uns. Und wir dürfen das in seinem Wort anfassen, wir dürfen ihn berühren. Und wie oft lese ich Bibel eigentlich nur oberflächlich und sage, ich muss mein Know-how steigern. Vielleicht muss ich ganz neu lernen, morgens, wenn ich aufstehe, nicht nur die Losung zu lesen, sondern die Losung laut zu proklamieren vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich wieder die Offenbarung habe, dass sein Wort wirklich Dinge bewegt. Dass ich es nicht nur für möglich halte, sondern dass ich es auch glauben kann. Ich möchte uns Mut machen, dieses Wort Gottes ganz neu zu berühren. Die Offenbarung ist notwendig. Und einen letzten Teil. Die Offenbarung der Berufung, zu der ich Ja sagen muss. Mitten in der Bergpredigt haut der Jesus einen ganz steilen Satz raus. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz, jetzt wissen wir, das ist zur Konservierung notwendig und Salz brauchst du auch in der Suppe, sonst schmeckt sie nicht. Aber Salz ist eines der Gewürze, die du lebensnotwendig brauchst. Du kannst auf auf scharfes Zeug verzichten. Du kannst auf Paprika, auf alles Mögliche verzichten, was an Gewürzen so gibt. Kannst auf den indischen Markt gehen oder auf den Türkenmarkt und kannst dir was zusammenmischen lassen. Kannst auf alles verzichten, nur nicht auf Salz. Das braucht dein Körper. Die Indianer haben darüber die Leute gefoltert. 3 Wochen lang kein Salz und du wirst verrückt und danach stirbst du. Ganz brutal. Salz ist was, was dein Körper unbedingt braucht. Und jetzt kommt der Herr Jesus und haut diesen steilen Satz raus und sagt, du bist Salz der Erde. Und dann guckst du da an und sagst, ey, das kannst du knicken. Von wegen ich und salzig, das geht gar nicht. Wenn wir sagen würden, wir sind das Salz in der Suppe, das ist Heuchelei. Das sind wir nämlich nicht. Sondern Jesus sagt, ihr seid das Salz. Wir dürfen nicht sagen, wir sind das Salz. Das ist absolut arrogant, weil das sind wir nicht. Jesus sagt, ihr seid das. Das ist sein prophetisches Wort über uns. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir salzig sein? Wie können wir das Salz wirklich leben? Dass wir es wirklich sind, in unserer Berufung zu leben. Das ist extrem wichtig. Dass wir darüber nachdenken, ihr seid das Licht der Welt, keine Dampffunzel, die irgendwo vor sich hinstinkt. Das sagt er über meinem Leben und ich sage, Herr Jesus, ey, ich will da mal sagen, das ist mir eine Nummer zu groß. Da sagt er, doch, so sehe ich dich und so sende ich dich. Nicht in deiner eigenen Arroganz, sondern du kommst in meiner Kraft, nicht in deiner Kraft, nicht in deiner geistlichen Überlegenheit, sondern du kommst in meine. Und das entspannt wieder, merkst du das? Als ich auf der Seniorenfreizeit war, ja, ich meine, man ist ja so lang genug im Geschäft und man wird ja auch älter. Das war ein Ding, wo ich sie alle zum Zucken gebracht habe. Die kamen ja aus unterschiedlichen Gemeinden, BFP-Gemeinden, evangelikalen Gemeinden und der Großteil eben aus der VM. 200 Senioren etwa sitzen da. Und dann haue ich mal raus und sage, wer von euch ist, ich muss jetzt gucken, dass ich die richtige Formulierung finde. Ja, ich sage es mal mit meinen Worten, die ich jetzt auf dem Herzen habe. Wer ist angefressen über die Lautstärke und das Benehmen der jungen Leute in der Gemeinde? Lautstärke im Lobpreis, da ging Raunen durch. Ich sage, ich mache jetzt einen Altarruf für alle, die geheilt werden wollen. Geheilt werden würde dann sagen, okay, dir versagt dein Hörgerät. Haben alle gezuckt. Aber was nützt es, wenn ich eine Wahrheit raushaue und keine Lösung anbiete? Und dann kam ich zum Schluss und habe gesagt, okay, wisst ihr, ihr müsst eure Berufung annehmen. Haben sie mich angeguckt? Ja, der Herr Jesus beruft euch, Väter und Mütter in Christus zu sein. Und dann habe ich eine Pause gemacht und habe gesagt, so, jetzt ist 1-2 Minuten Schweigen und ihr überlegt euch mal den chaotischsten Jugendlichen, den ihr in der Gemeinde kennt, der beim Lobpreis Kaugummi kauend mit Kappe vorne steht, der sich Löcher in die Jeans geschnitten hat, weil das momentan in ist, der drauf aus ist, dass sein Schlagzeug das lauteste ist, was man im Kontinent kennt, der meint, er könnte spielen und übt aber noch. Der durchgesetzt hat im Lobpreisteam, dass richtig Rauch aufsteigt, dass vorne die ersten Omas ins Koma fallen, die dann fragen, ist das giftig oder nicht? Könnt ihr das nachvollziehen? Wart ihr mal in so einer Veranstaltung? Ey, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich mein Handy rausgenommen. Ich habe so eine Phonmessung da drin. Und dann habe ich die Phonmessung mal gehört. Ich stand ganz hinten, habe die Phonmessung angemacht und dann kam ich auf 120 Dezibel. Das ist mehr, als wenn hier ein Flieger landet. Versteht ihr? Ich habe gedacht, die Jugendlichen, die sind potenziell, ich werde Ohrenarzt, die sind potenzielle Kunden, die gehen mir nicht aus. Ich mache ein Aushangschild in jeder Gemeinde, ich operiere schnell. Versteht ihr? Ich weiß, selbst meine Kinder profitieren noch davon, weil denen das Hörgerät rausfliegt. So habe ich das mal richtig auf die Spitze gebracht. Ich habe mir die Omis und Opis angesehen, der Älteste war 92. Ich wusste, ich habe ihn in den tiefsten Mark getroffen, weil er wünschte sich immer, Herr, schenk uns eine anständige Jugend. Ich sehe, eine sind auch schon älter geworden, nicht? Also das ist klar nicht. Dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, wie ihr eine anständige Jugend kriegt? Ihr betet heute, dass ihr Großväter und Großmütter in Christus seid. Salz der Erde. Und dann sucht ihr euch die Person aus, die euch am meisten ankratzt, wenn ihr die seht. Und dann fängt ihr an, für die zu beten. Ihr fangt an, sie zu segnen. Und wer eine ganz besondere Salbung vom Herrn empfängt, wenn du nächsten Sonntag in die Gemeinde kommst, dann nimmst du die Person mal in den Arm. Du bist in einem Alter, wo keine sexuellen Übergriffe mehr vermutet werden. Und dann drückst du die Person mal richtig. Das ist neben dem Gebet die größte Waffe, die du haben kannst. Und die Geschichte habe ich nicht mehr erzählt, aber die kam in meinen Kopf rein. Ich weiß noch, wie ich das als Jugendleiter im Alter von 21, 22 Jahren das Audi Max von der Technischen Universität gemietet hatte. Und ich hatte mir die Chaotenband aus Lüdenscheid, Walter Heidenreich und Co., die hatten noch so eine Hecke bis hier und die haben wirklich Musik gemacht, die war für mich schon zum Schreien, aber ich habe gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja? Die hatte ich eingeladen, die machen noch ihren Soundcheck da. Ich dachte, hoffentlich kommt der Hausmeister nicht und stellt die Sache ab. Die ersten, die reinkamen, das waren 4, 5 diese Omis vom Nollendorfplatz, ich weiß noch, die eine, wenn die den Mund auf und zu machte, da wappte immer ihr Gebiss hin und her. Das ist mir richtig hängen geblieben. Die kommt und setzt sich hinten hin. Ich gehe zu denen hin. Ich sage, ihr seid, glaube ich, im falschen Film. Das wird gleich richtig laut. Da sage ich, nee, Paul, verstehst du? Wir sind gekommen zum Beten. Die haben die ganze Zeit hinten gesessen in der letzten Reihe und haben gebetet, dass die jungen Leute Jesus kennenlernen, dass sie Jesus lieben lernen. Das hat Situationen verändert. Und ich glaube, wenn wir wirklich hier Väter und Mütter in Christus werden, wenn die Jugend, die jetzt gerade entsteht in der Gemeinde, dass wir die segnen können ohne Ende. Ich glaube, wenn wir sie adoptieren können als Väter und Mütter in Christus, wir werden hier eine Erweckung unter den jungen Leuten haben, wie sie Berlin unbedingt nötig hat, weil wir vom Herrn Jesus hören, du bist das Salz der Erde. Wenn du wirklich lieben lernen willst, dann fängt es an, dass du deine Berufung ernst nimmst und dazu Ja sagst. Aber am Anfang steht, dass Gott sagt, wo bist du? Wo bist du, der deine Berufung wahrnehmen sollte? Komm heraus, lass dich doch lieb haben, weil du brauchst eine Veränderung deiner Mentalität. Und wenn ich jetzt bei einer Jugendevangelisation gewesen wäre, ich sage, ey, du schräge Figur. Ich hätte die ein bisschen angemacht und hätte gesagt, hey, pick dir mal irgendeine Oma und Opa aus. Und dann gehst du mal mit der Person gemeinsam zum Abendmahl und sagst mal, darf ich dich mal besuchen? Erzähl mal deine Geschichte. Ich sagte, du kommst mit 10 Schokoladen nach Hause. Reines Bestechungsgeld, damit du nochmal wiederkommst, verstehst du? Und du hörst Geschichten, die dein Herz berühren, die du unbedingt brauchst. Das ist der Traum, den ich habe von der Gemeinde. Gemeinde, die lebt, wo wir unsere Berufung von Gott hören, wo wir eine Offenbarung über unsere Berufung brauchen. Wir sind nicht das Salz der Erde, sondern Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ein ganz großer Unterschied. Er ruft es prophetisch über dir aus, weil mit der Offenbarung Gottes kannst du eine Veränderung erfahren. Und ehrlich, ich brauche bei allen 4 Punkten eine frische Offenbarung von Gott. Weil sonst bleibe ich mit meiner Liebesgabe immer im Keim stecken. Ihr werdet mich irgendwann nerven und ich kriege einen dicken Hals und du kriegst von mir alles ab, was man abkriegen kann. Lassen wir. Ich würde ganz gerne mit euch diesen Vers noch lesen. Aus 1. Korinther 4, 14 und 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher oder Zuchtmeister nach der Elberfelder Übersetzung hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Kraftvoll lieben, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Mit allen deiner Kraft. Er hat dich gefunden. Das andere aber ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Wir haben heute die Entscheidungsmöglichkeit, an der Straßenkreuzung in Zossen zu stehen, wo das Straßenschild in die eine Richtung zur Gerichtsstraße geht und das andere zur Straße der Befreiung. Vor einigen Jahren habe ich dort eine Zeltevangelisation gehalten, direkt unter dem Schild. Das ist für mich nach wie vor das Schild schlechthin. Aber du kannst nicht so einen Gottesdienst mitmachen, ohne eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht, wenn Gott heute zu dir ruft, Adam, wo bist du, dass du ganz neu sagst, hier bin ich, ja. Bin verloren gegangen in der Mall dieser Stadt. Vielleicht sagt er, wenn er dich gefunden hat, hey, jetzt lässt es mal zu, dass ich dir die Hände auflege. Ja, aber, nix aber, sondern du lässt es zu und lässt dich beschenken. Vielleicht. Wenn irgendwas im Moment bei dir hängen geblieben ist, wo du sagst, hier brauche ich Hilfe, dann red mit ihm. Ich schweige und du gibst ihm eine Antwort, vielleicht nur in einem Punkt, der für dich wichtig geworden ist. Amen.